Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Wir nennen sie fast in jeder Folge und das wohl nicht nur, weil wir diesen Podcast hier in Wien aufnehmen. Die Rede ist von den Wiener Philharmonikern, dem vielleicht berühmtesten Orchester der Welt. Zumindest in Österreich ist es das weltberühmteste Orchester. Die Deutschen in Berlin vor allem würden vielleicht etwas anderes sagen.
Das sind aber die einzigen, die da protestieren dürfen und wir sind ex aequo natürlich. Berliner Wiener Philharmoniker, das gönnen wir ihnen. Wir stehen miteinander in einer Reihe, sagt der Kritiker.
Genau. Heute also die Wiener Philharmoniker, unser Thema. Wir bekommen immer wieder auch Fragen von Hörerinnen und Hörern, die wissen wollen, was dieses Orchester eigentlich so besonders macht. Und so richtig beantworten kann ich das dann oft auch nicht. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute eine Musikerin zu Gast haben, die uns quasi aus der ersten Reihe berichten kann, wie es bei den Wiener Philharmonikern abläuft und was dieses Orchester so besonders macht. Katharina Engelbrecht, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei uns im Studio bist.
Die Freude ist ganz meinerseits.
Ich möchte dich kurz vorstellen. Du kommst aus Wien, du bist 37 Jahre alt und du spielst die erste Geige bei den Wiener Philharmonikern.
Eine der ersten Geigen, genau.
Kannst du uns erzählen, wie bist du da gelandet?
Bin ich da gelandet? Also Musik und Musizieren begleitet mich mein ganzes Leben lang. Ich habe in der ersten Klasse Volksschule, also circa mit 6,5, das Geigenspielen begonnen und die Klarinette ein bisschen gelernt, ein bisschen Klavier gelernt, aber die Geige ist mein absolutes Herzensinstrument geblieben. So habe ich dann mit circa 10, 11 irgendwie selbst entschieden, ja, das möchte ich doch vielleicht zum Beruf machen und mehr üben als am Nachmittag ein bisschen. Und meine Eltern und Großeltern haben das alle brav unterstützt und mich überall hingefahren. Und so war dann irgendwann mal auch die Sache, ja, vielleicht macht man ein Probespiel. Das heißt ja, noch mehr üben und sich bewerben, anmelden, hoffen, dass man eingeladen wird. Und das war dann im Bühnenorchester der Wiener Staatsoper mein erstes Probespiel, das ich auch gewonnen habe. Und da bin ich 2013 in die Staatsoper gekommen.
Okay, du hast jetzt gesagt, vielleicht ist es auch eine gute Stelle, um gleich zu erklären, wie die Wiener Philharmoniker circa funktionieren. Du hast dich quasi nicht direkt bei den Philharmonikern beworben, sondern zuerst einmal beim Bühnenorchester der Staatsoper.
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also die Wiener Staatsoper ist in der glücklichen Lage, zwei Orchester zu haben, also das Bühnenorchester und das Staatsopernorchester. Und das Bühnenorchester, wie der Name auch schon sagt, bewegt sich sehr viel auch auf der Bühne. Auch in Kostüm, Don Giovanni und Ballo in Mascara gibt es einige Beispiele, beim Rosenkavalier hinter der Bühne, also es gibt da einige Opern. Und es ist ein fixes Ensemble. Wir haben auch sehr viel Kinderopern gespielt und das tun sie auch noch immer, meine lieben Kollegen. Und da gibt es auch ein eigenes Probespiel nur für das Bühnenorchester. Man spielt dann aber auch im Graben, also auch im Staatsopernorchester in der Abendvorstellung auch mit. Man hat ein sehr breites Aufgabenfeld. Und dann gibt es eben auch das Orchester der Wiener Staatsoper, sozusagen die Wiener Philharmoniker. Also spielen wir im Graben und in der Oper sind wir das Staatsopernorchester, bewegen wir uns auf einer Konzertbühne, auf dem Podium des Musikvereins oder des Konzerthauses oder in der Carnegie Hall. Dann sind wir die Wiener Philharmoniker und auch als Verein eben die Wiener Philharmoniker. Und so gibt es zwei Orchester in der Oper und zuerst war ich eben im Bühnenorchester und habe dann nochmal ein Probespiel gemacht. Und 2017 im Dezember dann das erste Geigenprobespiel gewonnen beim Orchester der Wiener Staatsoper, also bei den Wiener Philharmonikern.
Okay. Erste Geige, das heißt, du hast dich nicht zuerst für die zweite Geige bewähren müssen, um dann aufzusteigen?
Genau, das könnte man meinen. Nein, das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Ausschreibungen. Also wenn jemand in Pension geht und dann wird eine Stelle frei zum Beispiel oder jemand möchte gar nicht mehr Geige spielen und sagt, ich mache jetzt lieber ganz was anderes und werde Tischlerin, dann könnten wir zum Beispiel die Stelle frei und dann gibt es eben ein Probespiel. Und das kann sein, dass es jetzt heuer einmal für die erste Geige ist und nächstes Jahr für die zweite Geige. Also das ist nicht immer eine bewusste Entscheidung, ob man sich bewirbt. Mhm. Aber tatsächlich habe ich mich für eine freie erste Geigenstelle beworben und deswegen.
Ja, dazu kann man sagen, für die, die nicht so bewandert sind im Partiturlesen sozusagen. Also es ist ein traditionelles Opern- und Symphonieorchester von der Klassik bis herauf in die zeitgenössische Musik, ist in der Regel eingeteilt in 5 Streichergruppen. Das Fundament ist der Kontrabass. Nächsthöhere Oktav sind die Celli, Violoncelli. Dann kommt die Bratsche, das ist sozusagen die Mittelstimme. Und dann gibt's 2 Geigengruppen, also erste und zweite Geigen. Die sind im Prinzip als Stimmen gleichwertig, aber die ersten spielen halt meistens höher als die zweiten. Nicht immer.
Mhm. Aber manchmal genau. Kann es auch umgekehrt sein. Und wir wechseln uns ab und kommunizieren sozusagen auch musikalisch miteinander. Manchmal sitzen wir uns oft auch gegenüber im Orchester, je nach Aufstellung.
Okay. Ich hätte gedacht, dass die erste Geige mal vorne sitzt und sozusagen die beste.
Die erste
Plätze
Geige,
hat.
Also wenn man sagt, der Primarius, also, die Primaria, ist der oder die Konzertmeisterin, die sitzt tatsächlich ganz vorne an der ersten Stelle und sagt, du spielst die erste Geige, dann meint man wohl dann vielleicht den Konzertmeister oder die Konzertmeisterin. Sonst sind wir die Gruppe der ersten Geigen.
Ja. Die spielen dann im Prinzip alle dasselbe. Es gibt natürlich auch Untergruppen, ja, das geteilt wird und dann spielen sie zwei Stimmen. Genau. Aber in der Regel, wenn wir sagen, groß besetztes Symphonieorchester hat 16 erste Geigen, 16 oder 14 zweite Geigen und die spielen dann jeweils eine Stimme miteinander, damit es ordentlich stark klingt. Nicht? Nur, dass man ein bisschen sich vorstellt, was es heißt, erste Geige. Erste Geige ist nicht immer die, die ganz vorn sitzt. Die erste Geige kann auch am achten Pult ganz hinten sitzen und spielt immer noch die erste Geigenstimme.
Und das stimmt. Und bei diesem Probespiel läuft es so ab, wie man es teilweise aus Filmen und Serien kennt, hinter einem Vorhang?
Also es gibt sicher unterschiedliche Orchester, also unterschiedliche Handhabungen bei unterschiedlichen Orchestern. Bei uns ist es so, dass es definitiv am Anfang immer mit einem Paravent, also einem Vorhang ist. Also es gibt Stellwände, es wird aufgestellt, man sieht nicht, wer die Jury ist und wer dahinter sitzt. Und die Jury wiederum sieht nicht, welcher Kandidat, welche Kandidatin kommt. Das wird einfach mit Nummern bekannt gegeben, wer gerade am Spielen ist. Und so sollte eine möglichst objektive Darstellung sein, wer jetzt der oder die Beste des Tages am Ende ist. Und natürlich kommt dann meistens nach, es ist immer unterschiedlich, es können drei Runden sein, dann sagt man so, am Ende kommt der Paravent weg, weil es sind noch zum Beispiel drei Geigerinnen übrig geblieben und die möchten wir jetzt bei der letzten Runde auch wissen, wer das ist und man spielt dann vor dem Vorhang. Das ist dann auch nochmal ein besonderer, vielleicht auch Nervenkitzel. Manche freuen sich darauf, manche sind noch nervöser. Für mich war es jetzt gar nicht so schlimm, dann war der Vorhang zwar weg, aber man war schon sehr froh, dass man überhaupt so weit gekommen ist. Es ist nicht anonym von Anfang bis Ende, aber es beginnt anonym, sodass man eben möglichst Chancengleichheit für alle haben
kann. Das heißt,
man
schaut, dass man nicht mit High Heels dann dorthin stöckelt, um am Klang der Schuhe erkannt zu werden.
Es ist nicht verboten, nehme ich mal an, aber ich habe auch gedacht, ich finde es jetzt nicht so bequem. Also ich muss jetzt nicht barfuß spielen oder mit Socken, aber so für ein Probespiel, wo man doch viele Stunden herumsteht, herumwartet, übt oder selber spielt, eignen sich bequeme Schuhe, irgendwelche Sportschuhe, Sneakers oder,
sowieso,
oder
ja.
Doch dann. Aber es stimmt schon, man kann schon, ja, man sollte nicht unbedingt selbst natürlich nicht sprechen, weil das zerstört dann den Anonymitätscharakter und vielleicht auch nicht sonstige Geräusche machen, die darauf hindeuten könnte, wer man ist.
Ja.
Also das ist schon klar. Es ist schon sehr nervenaufreibend, auch dass man irgendwie nicht nur das spielt, sondern das Ganze drumherum bei den Probespielen.
Das kann ich mir vorstellen.
Stresst auch.
Und seit 2018 bist du jetzt bei den Wiener Philharmonikern. Mitglied der Wiener Philharmoniker als Verein bist du dann aber später erst geworden. Muss man sich da auch extra bewerben dafür, um Mitglied werden zu dürfen?
Man muss dann nicht nochmal ein Probespiel machen, das ist gut. Man fragt dann sozusagen an, ob man Mitglied werden kann nach einer bestimmten Anzahl an Jahren und die Kollegen werden dann gefragt, ob man aufgenommen werden kann in den Verein der Wiener Philharmoniker. Da gibt es bei uns immer auch Versammlungen und da wird das abgestimmt, da gibt es Unterschriften, wenn die Kollegen auch dafür sind und ist dann sozusagen die in der Reihenfolge, eben man ist zuerst im Staatsopernorchester, hat ein Probejahr oder eine Probezeit, das muss nicht ein Jahr sein, das ist meistens auch halt etwas länger und wenn man das bestanden hat, dann kommt nach weiteren 3 Jahren, kann man dann den Antrag stellen und dann kann man sich auch Wiener Philharmonikerin nennen.
Okay, du darfst das jetzt seit einigen
Jahren. Können Sie sich noch erinnern, was das erste Stück war, das Sie im Orchestergraben der Staatsoper gespielt haben?
Ja, Italiana in Algier mit, ich denke es, also ich will jetzt nicht sagen, also auf jeden Fall für eine schöne alte Inszenierung, der Herr Alfred Schrammeck, Gott hab ihn selig, war auf jeden Fall auf der Bühne, das war sehr lustig für mich. Ich hatte das Stück natürlich, ich kannte es nicht, ich muss auch dazu sagen, ich bin schon durch Familie hin und wieder in die Oper gegangen, aber ich komme aus Tulbing und habe zwar auch in Wien studiert und dann auch in Köln, aber die Oper war jetzt nicht bei uns in der Familie so ein Abo, man geht da jetzt immer in die Oper, das war hin und wieder mal. Also war ich jetzt nicht mit allen Opern so bewandt, nicht mit dieser, aber es war ein toller Abend. Also ich weiß, es hat auch begonnen mit Kollegen, die recht weit vorne saßen und die erste Seite falsch aufgeblättert hatten, das werde ich nicht vergessen, und statt der Ouvertüre schon die Nummer 1 und es sah genau gleich aus, weil auch eine leere Seite daneben war und anstatt des einen Akkords erklang ein ziemlich laut ein anderer. Es war sehr, ich habe gedacht, also es sind auch nur Menschen hier und es ist alles okay. Es
und ist dann auch der Rossini passiert. Mit sehr vielen Noten.
Als Wiener Philharmonikerin musst du ja nicht nur alle möglichen Konzerte spielen können, sondern eben auch Opern. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die die Wiener Philharmoniker ausmacht, dass sie eben auch täglich in der Staatsoper spielen und damit das Repertoire wahrscheinlich um einiges größer ist als bei anderen Orchestern.
Ja, das Repertoire ist sehr groß und wir haben in unserem Opernhaus ja auch sehr viele unterschiedliche Opern. Es ist jetzt nicht Stagione, das heißt, wir spielen nicht ein Stück sehr, sehr viele Male hintereinander, sondern wir wechseln sehr oft, was es für mich wahnsinnig spannend macht und ich bin darüber sehr glücklich, weil ich glaube, es erzeugt für uns auch eine wahnsinnig große Flexibilität und dieses Reagieren, das Zuhören, Begleiten, das hat, finde ich, sehr große Vorteile. Es kann natürlich sein, dass man dann manchmal eben, weil man so gut zuhört, manchmal ein bisschen später spielt, was man uns auch manchmal nachsagt, dass wir nicht die am direktesten sind. Aber ich finde das durchaus eine schöne Sache, weil man eben kammermusikalisch aufeinander hört, auf die Stimmen hört. Das kommt, glaube ich, großen Teil auch von den Opern, also von den vielen unterschiedlichen auch. Man muss ja jeden Abend auf neue Sänger reagieren, auf auch andere Dirigenten, jemand springt mal schnell ein, wieder ist alles anders. Also diese Spontanität finde ich ganz toll.
Es gibt ja die alte Geschichte, nicht, wo irgendein Dirigent ununterbrochen irgendwas auszusetzen hat und dann irgendwann der Konzertmeister sagt, wenn Sie jetzt nicht aufpassen, spielen wir das, was Sie dirigieren. Ja. Das heißt als Orchester manchmal... Ein interessanter Aspekt ist das, was Sie gerade gesagt haben, das Zuhören. Das Zuhören, dass man auf Sänger hört und dass man ja merkt, wo der jetzt einatmet und ob der jetzt die Phrase noch schön zu Ende singt. Und es gibt ja Dirigenten, die nicht so sensibel sind und die dann schon reinschlagen. Und dann kann es schon mal sein, ich spreche aus Erfahrung, dass das Orchester kollektiv nicht dort spielt, wo der schlägt, sondern dort, wo der Sänger
aus Erfahrung, ist, ne? Ich habe lustigerweise gestern mit einem jungen Dirigenten, dem zukünftigen Wiener Symphoniker-Chefdirigenten Peter Popelka gesprochen, dass es mit Sprache natürlich sehr viel zu tun hat. Und ich selber kann ein paar Sprachen, aber zum Beispiel Tschechisch nicht. Und wenn jetzt unser Orchester Rusalka spielt, dann muss man sehr dem Dirigenten vertrauen, auch weil die wenigsten die Sprache kennen. Das heißt eben eine Silbe, eine Auftaktsilbe, man weiß nicht unbedingt, wo es jetzt genau hingehen wird. Also diese Sachen sind natürlich in dem Kernrepertoire, was man ganz viel spielt und wo man italienische Oper, deutsche natürlich, also Mozart, alles mögliche, wo man es schon sehr gut kennt, das hilft.
Da weiß man dann schon, wann die Silbe kommt vom Sänger. Ich finde das aber spannend, was du erzählst und auch Willi, was du da gesagt hast mit den Musikern, die nicht immer unbedingt das spielen, was der Dirigent will. Sind die Philharmoniker vielleicht ein bisschen widerspenstiger als andere Orchester?
Das ist eine tolle Frage. Ich muss sagen, ich habe viel im Jugendorchester gespielt und dann aber beim Berufsorchester, bei meiner Vergleichsmöglichkeit, ist es ein bisschen schwierig, weil ich tatsächlich dann in der Oper gelandet bin und bei den Wiener Philharmonikern und so jetzt so viele andere nicht kenne. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir einen eigenen Willen haben, aber auch wenn man es eben besonders schön eben die Sänger zum Beispiel begleiten möchte oder auch wenn wir miteinander spielen, man hört der anderen Stimme zu und dann vielleicht nicht immer für jeden Dirigenten einfach ist, seinen Willen gerade durchzusetzen, weil es gibt ja Tradition, Angewohnheiten natürlich. Vielleicht ist es nicht störrisch, aber so ein bisschen eigenwillig sicher, das würde ich schon sagen.
Und dazu kommt ja, dass die Wiener Philharmoniker, anders als die meisten anderen großen Orchester dieser Welt, keinen Chefdirigenten haben. Mhm. Also ihr habt ja wechselnde Gastdirigenten, genau. Die sind euch mal mehr, mal weniger eng verbunden, oder?
Manche über Jahrzehnte natürlich. Mhm. Dann wird es auch immer darauf geschaut, dass man natürlich, wenn junge, wie man sagt, junge aufstrebende Dirigenten, Dirigentinnen, dass auch immer Platz dafür ist, dass wir auch Leute kennenlernen. Also ich finde das auch spannend und finde es schön, dass es auch in letzter Zeit, dass da, glaube ich, Wert darauf gelegt wird, dass auch Abwechslung ist. Natürlich gibt es die wirklich großen Namen, die immer gerne wiederkommen oder wo wir uns auch darauf freuen. Und da ist also diesen Mix, da ist schon toll als Musiker, Musikerin, dass man das erleben kann. Ich finde, es macht sehr spannend. Natürlich gibt für alles Vor- und Nachteile wahrscheinlich. Wenn man jemanden sehr, sehr gut kennt und der kennt das Orchester sehr lange, dann ist das ja auch fast schon wie ein Mini-Chefdirigent, der zurückkommt, der schon Bescheid weiß, die einzelnen Musiker kennt, dann hat das auch schon fast so was wie ein Special-Chef-Dirigent sozusagen.
Naja, es war ja auch immer so, dass die Staatsoper über Jahrzehnte hin, von Anfang an bis in die 60er Jahre, von einem Dirigenten geleitet worden ist. Nicht? Also da war ja dann automatisch der Chefdirigent des Orchesters, nicht nominell der Chefdirigent der Philharmoniker, aber Chefdirigent des Staatsopernorchesters, weil er halt der Chef war. Und das waren, ich weiß nicht, Clemens Krauss, Karl Böhm, Herbert von Karajan und die, auch wenn die nachher wieder kamen,
das da ist schön, was Sie gesagt haben. Das ist ein ganz eigenes Verhältnis, auch die Probenarbeit ist dann anders natürlich, wenn man,
so ist es.
Ich weiß nicht, habe mit Dirigieren, also selbst keine Erfahrungen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz eine besondere Sache sein muss, wenn man für ein großes Orchester, ein sehr bekanntes, berühmtes, ob das jetzt die Wiener, die Berliner Philharmoniker sind, sich dazu erstmal hinstellt, dass das ganz eine andere Situation ist, als wenn man natürlich schon zum 50. Mal zurückkommt und dann mit einer gewissen Leichtigkeit reinspaziert.
Ja, na, die Frage von der Katrin war ja auch wohl darauf abzielend, dass man weiß, dass, wie Sie erwähnt haben, junge Dirigenten lernt man kennen. Was glauben Sie, was die für eine Angst haben, wenn sie das erste Mal vor dieses Orchester gehen?
Die volle
vor der
Ehrfurcht ersten Probe.
Das fände ich, dass man da dieser Respekt wahrscheinlich sehr groß ist. Und es ist natürlich auch schön zu sehen, dass jeder und jede unterschiedlich reagiert. Und man versucht, also ich denke schon, dass die Musiker, dass wir neugierig sind und hoffentlich freundlich agieren, wenn jemand zum ersten Mal dasteht. Aber es ist, ich glaube schon, was ganz Besonderes, wenn man sich da hinstellt vor alle. Also ich muss es jetzt nicht selber gerade ausprobieren.
Kannst du uns ein bisschen was aus deinem Berufsalltag erzählen? Also wie läuft der ab? Wie oft spielst du im Orchestergraben? Wie oft stehst du auf einer Konzertbühne? Wie viel Zeit verbringst du mit Proben? Wie sieht da eine Woche aus bei dir?
Ja, die ist oft sehr vollgepackt. Es ist sehr viel natürlich mit Reisen verbunden auch. Also nicht nur von zu Hause zur Oper oder zum Musikverein zu den Proben, sondern wir haben auch sehr viele Tourneen. Also ein großer Teil des Alltags besteht, in 2 Wochen beginnt die nächste Asien-Tournee, dann ist man doch mal für 3-4 Wochen weg. Da gibt es natürlich vorher auch Proben. Und das ist eine Mischung aus dem Opernalltag, also dem Repertoirebetrieb, wo wir einfach einen Dienstplan haben, also das ist ganz banal, da wird einfach im Monat davor ein Dienstplan erstellt, wann habe ich meine Traviata, wann spiele ich den Rosenkavalier, welche Kollegen haben da frei, vielleicht hat man mal ein Kammermusikkonzert, möchte selbst einen Abend frei sein, das wird alles einfach eingeteilt, also sehr, wie einen Turnusplan, wie wahrscheinlich bei Ärzten, bei anderen Dienstplänen. Und da ist es dann manchmal, wenn eine Premiere ist, kann natürlich sein, dass man jeden Vormittag in die Oper zuerst geht und mal probt und am Abend eine Vorstellung hat. Und dann ist am Wochenende vielleicht Abo, dann beginnen da am Mittwoch auch noch Proben. Das wird dann oft dazwischen reingeschachtelt. Also so ein typischer 3-Dienste-Tag heißt es dann, ist so, dass man von 10 bis 12.30 Uhr zum Beispiel die Probe im Musikverein hat, dann noch eine von 15 Uhr bis 17.30 Uhr und dann um 19 Uhr ist Traviata. Dann hat man 2 philharmonische Proben gehabt und am Ende noch eine Oper und das kommt dann auch schon immer mal wieder vor. Aber in der Regel ist es schon so, dass man dazwischen auch mal einen freien Tag hat und am Abend eine Oper spielt oder man hat auch mal vielleicht nur die Probe und am Abend frei. Also es wechselt schon, man schaut schon drauf, dass man jetzt nicht jeden Tag 3 Dienste hat. Das kommt dann nicht vor.
Und wird bei den Diensten dann auch drauf geschaut, dass du gewisse Opern immer wieder spielst oder kann es sein, dass du dauernd was völlig anderes spielst und dann auch dich auf alles vorbereiten musst?
Also im Probejahr ist es tatsächlich so, dass ich muss sagen, ich hatte Glück und sehr nette, habe auch noch immer sehr liebe Kollegen und wurde da jetzt nicht absichtlich in böse Situationen gebracht. Es kann natürlich sein, dass jemand krank ist und wir hatten natürlich die letzten Jahre dann mit vielen Ausfällen und auch durch Covid, dass man wirklich plötzlich was spielen musste, was man überhaupt vielleicht nicht kennt. Aber in der Regel gibt es dann für manche Stücke Proben oder derjenige, der das bei uns einteilt, das nennt sich der Buchführer, der schaut dann, dass vielleicht, wenn ein besonders schweres Stück kommt, eben eine moderne Oper vielleicht auch, dass man da Proben hat und dass jetzt nicht jeder einfach reingeworfen wird. Aber es gab durchaus auch von vielen, vielen Jahren früher Anekdoten, wo Leute einfach vielleicht ein bisschen gemein irgendwo da zum ersten Mal was spielen mussten und wirklich keine Ahnung hatten und wurden eine Stunde vorher angerufen, wenn man im Probejahr ist. Deswegen, also ich glaube, auf der ganzen Welt ist immer dieses Hilfe, das Probejahr. Hoffentlich besteht man das, weil nicht alle immer ganz so lieb mit einem umgehen und vielleicht mal schauen wollen, kann der, die das auch so spontan? Also das berühmte Blattlesen oder so schnell Noten aufsaugen sozusagen, das ist schon gut, wenn man das kann. Das erleichtert einem den Alltag dann ein bisschen. Also es ist schon viel Neues, aber es ist nicht ganz spontan.
Wobei man sich ja vorstellen kann, dass das Blattlesen irgendwo im 20. Jahrhundert eine Grenze hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich reinsetzt. Also
die Götterdämmerung?
Götterdämmerung? Vielleicht, aber eher nicht den Wozzeck zum Beispiel.
Ja,
nicht? Gut, das ist, ich glaube, Alban Berg, Schönberg oder Reimann jetzt, wenn sowas kommt wie Medea.
Tempest war auch ein
oder
Beispiel.
Tempest, Ades, genau. Auch. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das ohne Probe einfach vom Blatt lesen kann.
Also da wird dann auch geschaut, das ist natürlich, ist Sache der Staatsoperndirektion, wie sie die Proben dann ansetzt, aber da gibt es dann schon Proben, ja, das ist dann.
Okay. Also es wird nicht Unmenschliches erwartet.
Hoffentlich nicht.
Und wie ist es bei den großen Konzerten wie Neujahrskonzert oder Sommernachtskonzert? Stehen da grundsätzlich mal alle Philharmoniker oder sitzen da grundsätzlich alle Philharmoniker dann im Orchester? Oder kann man sagen, heuer bin ich dabei, nächstes Jahr nicht?
Genau, also es gibt Unterschiede, es sind auch alle Gruppen anders. Also ich kenne jetzt nur, was in unserer ersten Geigengruppe ist, dass man eben auch da versucht, dass es immer eine Abwechslung gibt. Also dass wir nicht können auch nicht alle gleichzeitig spielen, weil es sind mehr als die 16. Eben in der Oper ist ja auch Betrieb, also sozusagen wir teilen uns ja da oft auch auf. Das heißt, es kann sein, dass die einen auf einer Reise sind und die anderen in der Oper spielen. Und beim Neujahrskonzert ist es auch so, wir haben auch an Silvester die Fledermaus. Mhm. Das heißt, einige spielen eben das Silvesterkonzert, also die Voraufführung dann den 1. Jänner natürlich, das Neujahrskonzert. Und wenn ich es nicht spiele, dann bin ich ziemlich sicher, wenn ich hoffentlich nicht krank bin, in der Silvesterfledermaus in der Staatsoper. Aber es kommt tatsächlich auch, kam auch schon von Freunden und Bekannten, du warst heuer nicht im Fernsehen, bist du krank oder so. Nein, aber wir spielen eben nicht alle jedes Jahr.
Okay, also wer in der Fledermaus spielt, spielt dann nicht im Neujahrskonzert.
Das oder? Geht sich zeitlich einfach dann nicht aus.
Ja, also sagen, ist tatsächlich, dass die diese Voraufführung ist am Abend. Das ist wirklich parallel.
Da
das
Voraufführung,
das Silvesterkonzert, ist dasselbe Programm wie das Neujahrskonzert, findet parallel mit der Fledermaus statt. Also Bilokation ist selbst bei Philharmoniker noch nicht der Fall. Okay.
Weil eine der ersten Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich dir stellen möchte, bedeutet Philharmonikerin werden, dass man nie mehr Silvester feiern kann?
Puh, also in unserer Gruppe tatsächlich, ich glaube, es nennt sich so das Bummerl. Also jemand, der frei hat, aber auf Abruf bereit sein muss, weil es könnte für den Krankheitsfall eben, dass jemand da ist. Und man hat natürlich sonst, wenn ein normaler Alltag ist und wir nicht parallel zwei Sachen spielen, dann haben natürlich ein paar Leute frei, einfach weil es deren freier Abend ist. An Silvester ist das eben kaum möglich und dann gibt es jemand, der das Bummel hat und der hat dann sozusagen frei, aber müsste eventuell natürlich auch einspringen. Also wie viel man da schon vorfeiert, ist dann individuell überlassen, sage ich mal so. Aber man kann ja auch noch länger feiern. Also wenn man die Fledermaus spielt, muss man mindestens nicht am 1. in der Früh so zeitig aufstehen.
Ja. Also sind das die begehrteren Dienste?
Das kommt darauf an, ob man ein großer Silvesterfreund ist.
Genau. Oder lieber im Fernsehen dann ist.
Genau, oder einfach der eine schaut sich im Bett noch mit Sekt, schaut sich die Kollegen an beim Frühstücken und die anderen freuen sich, dass sie live spielen können. Genau.
Kannst du dich an dein erstes Neujahrskonzert erinnern?
Ja, kann ich mich gut erinnern. Wir sind auch gerade umgezogen und in der Wohnung gab es plötzlich keine Heizung, weil da hat das nicht funktioniert mit dem Ummelden. Also die ganz üblichen Probleme. Und dann als Dame gibt es bei uns, auch für die Herren natürlich, aber da haben wir die Maske vor, das heißt, man muss früher da sein, damit wir fürs Fernsehen auch dementsprechend nicht die glänzende Nase haben und so weiter. Oder man möchte auch ein bisschen die Haare vielleicht gestylt bekommt, also die üblichen Dinge fürs Fernsehen. Und das ist dann alles recht früh und das war dann schon, der Silvester war nicht sehr lang am ersten Neujahrskonzert.
Wer hat denn das dirigiert, dieses erste Neujahrskonzert?
Mein erstes war mit Andres Nelsons.
Eine Sache, die Wiener Philharmoniker berüchtigterweise ausmacht, ist der sogenannte Wiener Klang. Kannst du den irgendwie benennen, festmachen an irgendwas? Kannst du erklären, was der Wiener Klang genau ist?
Ich kann es versuchen, was ich mir darunter vielleicht vorstelle oder was mein Empfinden dazu ist. Aber es ist wirklich eine besondere Frage. Man stellt sich das oft, auch wenn man mit anderen Musikern aus anderen Orchestern zusammenspielt. Was macht uns vielleicht aus? Was ist der Unterschied? Ich glaube, es ist auch vielleicht das meine Versuch, mein Versuch einer Erklärung durch dieses auch Zuhören, das Abwarten manchmal, was sehr Weiches, Rundes, aber auch kraftvoll. Also ich glaube, wir haben, wenn wir alle spielen, kriegen einen unglaublichen Sound raus. Also das finde ich ganz toll. Aber bei den Streichern finde ich, es geht nicht darum, dass ein Einzelner da im Idealfall irgendwie ganz brillant jetzt spielt, was wir alle, glaube ich, können, sondern dass man versucht, diesen Gruppenklang zu haben, der ja runder ist, vielleicht süßer, nicht ganz so direkt, wie es bei anderen Orchestern auch sein kann. Bei den Bläsern natürlich bedingt durch bestimmte Instrumente. Also wir haben die Wiener Oboe natürlich oder das Wiener Horn, das macht wirklich einen Klangunterschied. Auch die Pauken vor allem, also unsere Pauken sind ja auch anders. Und da gibt es schon mal instrumentenspezifische Unterschiede, die einen Klang natürlich ausmachen. Aber auch gerade bei den Streichern, wenn man auch oft sagt, der Wiener Streicherklang und der ist so schön. Und das, glaube ich, hat auch mit dem Opernspielen, Orchesterspielen den tollen Saal. Also im Musikverein auftreten zu können, auch zu proben zu können im Goldenen Saal, ist, wenn man auch in vielen anderen Sälen dann schon geprobt und gespielt hat, auch ganz toll. Und das macht viel, weil man hört ja dann immer selber zu beim Spielen, was man gerade spielt. Und da gibt es so einen Raum, der ganz eine besonders tolle Akustik hat, einem sehr viel zurück sozusagen.
Mhm. Probt ihr die Konzerte im Musikverein und die Opern in der Staatsoper?
Genau, also es gibt in der Oper auch Probebühnen und wir haben den Graben, wo dann die Bühnenorchesterproben, also mit den Sängern auch stattfinden. Das wird dann in der Oper geprobt. Ganz selten findet auch mal eine Probe im Musikverein oder woanders statt, aber in der Regel in der Wiener Staatsoper. Und die Wiener Philharmonikerproben, also die Orchesterproben für unsere symphonischen Konzerte, die finden eben auch in der Regel im Musikverein statt. Meistens im großen Saal, kann auch im gläsernen Saal sein, aber wie gesagt, gerade für dieses Klangverständnis würde ich sagen, ist auch so ein besonders toller Saal schon ganz viel wert.
Okay. Und wie ist das, wenn man dann neu dazukommt zu den Wiener Philharmonikern? Wird man dann mal an der Hand genommen und lernt diesen Wiener Klang zu spielen oder passiert das automatisch mit der Zeit?
Also an der Hand genommen ist eine gute Sache. Ich glaube, man lernt schon einfach durchs Nebenkollegen spielen, die schon auch länger dabei sind. Also ich habe auch am Anfang eben im Bühnenorchester gespielt und natürlich dann eben auch schon im Graben sozusagen, also im Orchester der Staatsoper mitgespielt und habe dann auch mit Kollegen, die kurz vor der Pensionierung waren oder vielleicht die schon pensioniert waren, aber dann noch als Aushilfe, als Substitut mitgespielt haben. Die haben auch ganz eigenes Wissen von den Stücken und dann lernt man auch da schon einiges einfach durchs Mitmusizieren. Also das wird oft gar nicht so formuliert, was man jetzt anders machen soll, sondern ich denke, die Ohren müssen sich einfach schnell adaptieren und gewöhnen dran, was die anderen machen. Oder nicht gewöhnen, sondern einfach mitmachen. Und das funktioniert viel einfach übers Nebeneinanderspielen, Miteinanderspielen.
Okay. Was ich ja auch spannend finde, das Orchester ist ja sehr international aufgestellt. Und da spielen ja Leute, die in allen möglichen Ländern ausgebildet worden sind, mit. Das heißt, der Wiener Klang hat ja wahrscheinlich gar nicht so sehr was mit der Stadt Wien als Ort zu tun, sondern eher mit der Tradition, die da weitergegeben wird.
Wahrscheinlich so, als auch, wobei ich denke, dass sehr viele, auch wenn sie aus anderen Erdteilen oder anderen Ländern kommen, in Wien dann studiert haben oder auch Unterricht genommen haben. Also es ist schon vor einem Probespiel auch ja Vorbereitung mit verschiedenen Lehrenden. Ich weiß jetzt da keine genaue Zahl, aber ich würde schon sagen, dass ein Großteil von uns irgendwie vor so einem Probespiel schon mit dem Wiener Klang in seinem Instrument, also in dem jeweiligen, für das er das Probespiel gemacht hat oder sie das Probespiel gemacht hat, sich schon auseinandergesetzt hat. Also es ist, glaube ich, eher selten so, dass jemand einfach sich da anmeldet, kommt und das dann gewinnt und noch nie irgendwie einen Fuß in Wien, also auf den Wiener Boden gesetzt hatte. Ich glaube, der Großteil hat entweder vielleicht in Wien schon studiert oder einen Meisterkurs mal genommen oder in einem anderen Wiener Orchester gespielt. Also es gibt da, glaube ich, schon Verbindungen.
Sich das ein bisschen angenähert.
Genau, den Klang, glaube ich, wie gesagt, das kann man dann erst, wenn man im Orchester selber spielt, ist es wieder was anderes, als wenn man es sich im Musikverein anhört. Aber als Student oder Studentin waren wir schon auch oft am Stehplatz und haben uns dann die Symphonik angehört, die Wiener Philharmoniker auch, oder andere Orchester, Konzertgebau, wer halt da ist. Weil es spannend ist, die Unterschiede vielleicht zu erkennen. Ich glaube, das passiert so auch ein bisschen im Studium. Auch in Köln haben wir das auch manchmal gemacht und da lernt man natürlich auch schon ein bisschen die Eigenheiten vielleicht kennen oder wie klingen die anderen.
Und glaubst du, könntest du die Wiener Philharmoniker nur durchs Hören erkennen?
Also ich glaube, wenn es eine Neujahrskonzertaufnahme wäre und es wäre ein anderes Orchester, das auch das Repertoire spielt, da würde ich denken, das schaffe ich. Sonst hoffe ich, dass ich es erkenne, aber das ist, glaube ich, immer schwierig.
Was spielst du denn eigentlich für eine Geige?
Ich selber spiele eine relativ moderne Geige, eine relativ neue Geige von 2012. Also die wurde 2012 gebaut von Stefan von Behr. Der lebt in Deutschland und in Paris. Und die Geige habe ich dann über einen Kollegen eigentlich, der sich eine andere Geige gekauft hat und die hat mir gut gefallen und die habe ich ausprobiert und dann bin ich in die glückliche Lage gekommen, die kaufen zu können, weil diese Geige konnte ich mir auch damals leisten sozusagen, weil viele andere kann man sich als, sagen wir mal, vor allem als jüngeres Orchestermitglied nicht unbedingt selbst anschaffen und braucht vielleicht Unterstützung oder hat vielleicht Glück, dass man einen Sponsor, einen Mäzen hat, weil es von der Nationalbank geliehen wird. Aber im Regelfall sind diese Geigen wirklich, wirklich sehr, sehr teuer. Und nicht nur Geigen, natürlich Celli und alle Streichinstrumente. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Also es gibt natürlich auch immer die Diskussion, was ist jetzt besser, eben die Stradivari oder die moderne Geige. Und da gab es auch schon viele Blindtests und manchmal gewinnt die eine, manchmal die andere. Es hat auch alles Vor- und Nachteile und das Instrument an sich muss einfach gut sein. Und da gibt es dann, ja, dafür probiert man das eben auch aus und da habe ich die gefunden und bin sehr glücklich.
Mhm. Und im Orchestergraben ist das auch durchgemischt? Hat da jeder?
Wir haben eine spezielle Sache. Wir haben Dienstinstrumente auch, also Dienstgeigen, die wird einem sozusagen zugeteilt oder man kann sich eine aussuchen, die frei ist und die kann man dann für den Operndienst, den jeweiligen, die ist dann in der Oper, wir haben auch Geigenbauer, die da sind, die das am Abend eben den Kasten sozusagen aufsperren, also wo die ganzen Instrumente drinnen sind und man kann sich dann seine Dienstgeige nehmen und spielen. Das ist aber auch sehr individuell, manche Leute spielen gern immer auf einem anderen Instrument, ich nehme lieber meine eigene Geige mit und spiele dann auf meiner persönlichen privaten Geige, aber man könnte auch die Wiener Philharmoniker oder Operndienstinstrumente spielen und da gibt es auch ganz tolle dabei, es sind viele Wiener Geigen. Die machen natürlich, das ist auch ein Punkt, vielleicht für den Klang, natürlich machen gute Instrumente, vor allem Streichinstrumente auch, viel für einen guten Klang in jedem Orchester. Mhm. Und da sind wir auch in der glücklichen Lage, dass wir auch da schöne Instrumente haben.
Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass das 16 Stradivari-Instrumente
sind. Nein, 16 Stradivari sind es nicht. Die Konzertmeister bei uns haben auch ganz, ganz tolle Geigen von der Nationalbank und da sind auch Stradivaris dabei. Und dann gibt es, ich weiß nicht genau, wie viele Nationalbank oder geliehene Instrumente es bei uns gibt, da gibt es auch durchaus ganz berühmte sozusagen dabei. Im Normalfall sind das eben entweder private Instrumente oder die Dienstinstrumente und nicht alle Stradivaris. Leider. Das wäre schön.
Stichwort Kammermusik haben Sie zuerst gesagt. Man macht auch Kammermusik. Wie wichtig ist, dass Orchestermitglieder auch Kammermusik spielen? Und was ist da Ihre Favoritbesetzung?
Ich glaube, es ist schon sehr wichtig und ich glaube, es machen bei uns auch sehr viele. Ich habe jetzt eben keinen Vergleich, wie es in anderen Orchestern ist, aber bei uns wird das sehr viel gemacht. Wir haben auch schöne Auftrittsmöglichkeiten auch vom Orchester aus. Es gibt auch in der Staatsoper eine eigene Reihe. Es gibt auch im Musikverein einige Konzerte.
Vielleicht erklären wir kurz, was Kammermusik ist.
Also Kammermusik bedeutet auch, dass wir im Ensembles in kleineren Besetzungen spielen, für die Kammer sozusagen. Als Streichquartett ist ein gutes Beispiel, also klassische Kammermusikbesetzung, eine erste Geige, eine zweite Geige, eine Bratsche, ein Cello. Es gibt auch Bläserensembles, wir haben Bläserquintette, dann gibt es Posaunenquartette, es gibt verschiedene Formationen in der Kammermusik und verschiedene große natürlich auch, also vom Duo bis Trio, Quartett, Quintett und noch größere Ensembles.
Und das sind dann lauter Philharmonikerinnen und Philharmoniker, die sich da nochmal zusammentun für solche Projekte.
Genau, also wenn es zum Beispiel für unsere eigenen Konzerte sind, also in der Staatsoper, dann sind das Ensembles aus der eigenen Reihe sozusagen, aus den eigenen Mitgliedern. Es gibt auch Mitglieder, die fixe Ensembles sozusagen haben. Also die haben dann ihr Quartett, wo sie mit drei anderen Kollegen, Kolleginnen zusammenspielen. Es wird auch manchmal einfach ein bisschen zusammengewürfelt, was auch nett ist, weil man dann mal mit anderen Leuten spielt. Und natürlich, so wie bei mir, ich habe auch ein Ensemble und wir spielen Klavierquartett. Klavier kommt natürlich nicht im Orchester im Regelfall immer vor. Also wir haben keinen fixen Pianisten im Orchester. Die werden immer projektweise, spielen die dann bei uns auch mit, wenn Klavier auf der Bühne ist. Und nachdem wir im Klavierquartett eine Geige, eine Bratsche, ein Cello und ein Klavier sind, sind das jetzt nicht alles Kollegen. Und das macht mir sehr viel Freude, obwohl ich auch sehr gern Streichquartett spiele. Also es ist auch die zweite Lieblingsbesetzung sozusagen oder gleiche Lieblingsbesetzung. Ja, also das ist ein bunter Mix. Es gibt eben ein bisschen durcheinander gewürfelte Ensembles und manchmal sind es nur mit Kollegen. Und das wird schon sehr, sehr intensiv betrieben.
Mhm. Und bleibt noch Zeit für andere außertourliche Projekte? Könntest du jetzt nebenbei noch irgendwie Solo-Karriere machen?
Also Solo-Karriere, glaube ich, ist wahnsinnig schwierig dann wahrscheinlich zu vereinbaren. Und wenn man eine hätte, wäre man vielleicht dann nicht mehr im Orchester. Also wenn man jetzt wirklich 100 Konzerte im Jahr herumfliegt und dann noch vielleicht noch da und da noch was spielt, wird es wahrscheinlich sehr mühsam. Aber wir haben natürlich auch ganz tolle Musiker bei uns, auch Bläser-Solisten, die sehr viele Solo-Konzerte spielen. Also die fast die ganz gesamte Solo-Karriere mit dem Orchesterberuf versuchen zu vereinbaren, was ich denke auch wirklich nicht einfach ist, weil wir sehr viele Konzerte auch haben. Als Tutti-Geige, das heißt, dass man spielt spielt im Orchester eben die nicht der als Konzertmeister, sondern als eine Geigerin der ersten Geigen. Da hat man auch dementsprechend genug Dienste, Konzerte, Proben und da wäre es sehr schwer, dann noch ganz viel daneben beizumachen. Also man kann sich seine Zeit, glaube ich, man lernt es auch, sich besser einzuteilen. Am Anfang hat man ganz viel zu tun und muss natürlich auch üben und sieht, oh, ich habe ja nie freie Hilfe. Das wird dann auch irgendwie besser, man lernt natürlich das besser kennen. Und dann ist halt die Frage, wie viel möchte man vielleicht noch andere Freizeit haben? Mal Skifahren gehen, wandern gehen, Freunde treffen. Aber man kann schon viel, auch Kammermusik zum Beispiel oder auch immer wieder mal ein Solokonzert daneben spielen. Also ich spiele schon auch gerne mit Klavier ein Rezital, wenn es sich ergibt und so. Also das ist schon was Tolles, wenn man da nebenbei auch die eigenen Projekte ein bisschen verfolgen kann. Man konnte jetzt das Wiener Klavierquartett hören, das bin ich an der Violine, Magdalena Eber an der Bratsche, Jan Riska am Violoncello und Maximilian Flieder am Klavier.
Sprechen wir doch vielleicht noch ein bisschen über die Organisation der Wiener Philharmoniker. Die sind ein privater Verein, nehmen keine öffentlichen Förderungen an. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass die Wiener Philharmoniker sehr, sehr stolz sind auf ihre Selbstverwaltung und Unabhängigkeit. Und es gibt kein typisches Management, sondern die Leitungsfunktionen haben Musikerinnen und Musiker aus dem Orchester inne. Heißt das für euch im täglichen Leben, im Musikerleben irgendwas Besonderes? Also zeigt sich diese Selbstverwaltung in eurem Alltag?
Ja, ich würde sagen, wir haben eben, das nennt sich Versammlungen, also wo jedes Mitglied auch kommen kann und wo man auch ein Stimmrecht hat und wo wir auch durchaus immer wieder Projekte diskutieren und über künstlerische Fragen sprechen. Und natürlich auch, wenn organisatorische Dinge anliegen bei bestimmten Reisen, Reiseplanung. Es gibt Mitglieder, die eben Funktionen übernehmen, so wie Vorstand, Geschäftsführung, aber auch gibt es natürlich Reiseleitung oder jemand, der sich um das Schönbrunnenkonzert kümmert. Also es sind wirklich große Projekte und ich finde das toll, dass da viele Mitglieder eine Funktion übernehmen und das wechselt natürlich auch. Also man kann dann sagen, ja, möchte auch mal was für ein paar Jahre übernehmen. Also das zeigt sich schon, dass wir da auch selbst Mitbestimmungsrecht haben. Und natürlich braucht es jemand, der dann entscheidet. Deswegen gibt es auch einen Vorstand, eine Geschäftsführung. Aber ich finde diese Selbstverwaltung, dass wir auch als normales Orchestermitglied dann auch mitsprechen können mit bestimmten Dingen sehr, sehr gut.
Und werden auch künstlerische Entscheidungen getroffen? Gibt es dann Abstimmungen, zum Beispiel, heuer wollen wir Brahms spielen und Beethoven hören wir jetzt auf?
Also ganz so nicht. Also die künstlerischen Entscheidungen sind dann schon bei dem gewählten Vorstand und bei der Geschäftsführung, weil ich glaube, wenn jetzt wirklich 140 oder 145 Leute sagen, ach, ich mag jetzt diese Dirigentin, den Dirigenten, lieber Brahms, noch mehr moderne Komponisten, zeitgenössische Werke, da hätte gab es so viele Vorlieben, was ich auch toll finde. Deswegen gibt es unterschiedliche Meinungen, aber das wäre, glaube ich, ganz schwierig zu vereinbaren.
Aber kommt es vor, dass die Wiener Philharmoniker als Klangkörper beschließen, gewisse Dirigenten oder gewisse Komponisten nicht spielen zu wollen, gewisse Stücke abzulehnen?
Also mir ist es nicht bekannt, okay, dass da jetzt so über etwas diskutiert wird.
Hast du eine Lieblingsdirigentin oder einen Lieblingsdirigenten, unter der du besonders gerne spielst?
Oh, also es sind alle so speziell, dass das, also tatsächlich, nicht, weil ich jetzt niemanden nennen will, aber wenn ich gerne nennen kann und er ist leider nicht mehr unter uns, war Maris Jansons. Das war einfach eine ganz tolle Persönlichkeit, die auch so eine ganz tolle Ausstellung hatte. Und das war wunderbar, mit ihm auch in Salzburg damals Lady Macbeth von Mtschensk einfach so seine Energie zu spüren, obwohl er gesundheitlich vielleicht nicht mehr ganz in bester Verfassung war, ist auf jeden Fall eine so Lichtgestalt oder ganz. Es war auch ganz berührend für mich, obwohl ich ihn nicht mehr als in der Staatsoper damals erlebt habe, weil ich viel später erst gekommen bin, war auf einer Japanreise als Seiji Osawa noch schon im Rollstuhl sitzend uns bei einem Mozart-Divertimento dirigiert hat. Also es gibt so Personen, die strahlen sowas aus. Da geht es gar nicht immer um, was dirigiert der jetzt wie, und da verstehe ich ja nicht, was der jetzt da macht gerade oder die jetzt macht, sondern die Ausstrahlung, die Ruhe, die Liebe für Musik auch. Ja.
Dann gönnen wir uns vielleicht jetzt ein paar Minuten dirigiert von Maris Jansons.
Katharina, du bist 37 Jahre alt, spielst die erste Geige bei den Wiener Philharmonikern. Also abseits einer Solokarriere ist das eigentlich das Höchste, was man als Geigerin in Österreich erreichen kann, oder?
Klingt so, klingt gut so, sagen wir mal. Aber ja, es ist auch, wo man ist. Also ich finde es ganz toll, dass man einfach seine Liebe, seinen Beruf machen kann, den man sehr gerne macht. Und in meinem Fall eben Geige spielen zu können und das in so einem wunderbaren Orchester zu machen. Also ich habe da jetzt nicht so ausgesucht, weil ich sage, ich möchte nur in dieses Orchester, weil das ist jetzt das Beste oder so. Es bringt jeder Musiker, Musikerin kommt auf den verschiedensten Wegen dorthin, wo er gerade ist wahrscheinlich. Und ich kann sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich das zu meinem Beruf machen habe können und dass ich hier spiele. Und so gesehen, ja, könnte ich mir jetzt nichts Besseres vorstellen.
Als bei den Philharmonikern in Pension zu gehen
irgendwann. Irgendwann, genau.
Daran denken wir aber noch lange.
Ein bisschen Zeit habe ich noch, ja.
Einige, viele Jahrzehnte, sage ich jetzt mal. Danke, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Wir haben wahnsinnig viel gelernt über die Wiener Philharmoniker.
Danke, ja.
Ich sage auch danke.
Und ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Wenn Sie uns gerne zuhören und auch diese Folge genossen haben, dann geben Sie uns doch bitte 5 Sterne in der App, in der Sie gerade unseren Podcast hören. Empfehlen Sie uns gerne weiter, und wenn Sie Anregungen oder Fragen an uns haben, dann freuen wir uns auch über E-Mails.
An podcast@diepresse.com.
Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.